Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Zum 59. Mal erleben wir Novak Djokovic gegen... Ich fange nochmal an. Lass einfach weiterlaufen. Zum 59. Mal erleben wir Novak Djokovic gegen Rafael Nadal. Und während bei Fortsetzungsfilmen der dritte, vierte, fünfte Teil vielleicht nicht mehr ganz so gut ist, können wir sagen, wir können uns immer noch auf so ein Duell zwischen Djokovic und Nadal freuen. Dazu kommen dann noch Alexander Zverev und Carlos Alcaraz. Und bei den Frauen haben wir mit Sloane Stephens jemanden, wo nur Philipp an sie geglaubt hat. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de, zu unserem erneuten Daily hier von den French Open. Mein Name ist Andreas Thies und ich habe ihn gerade schon angesprochen, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Ja, hallo Andreas. Du hattest ja vor zwei Tagen so schön gesagt, Philipp war unterwegs. Jetzt ist er wieder da.
Jetzt ist er wieder da, Gott sei Dank. Und Philipp, wir sprechen nachher natürlich noch darüber, aber sollte Sloane Stephens jetzt ins Halbfinale kommen, dann kannst du dir wirklich mal auf die Schultern klopfen.
Dann hätte ich immerhin vielleicht zwei Tipps hinbekommen. Iga Świątek war ja auch nicht so schwer. Beim Rest ist es nicht so gut gelaufen. Aber gut, das kennen wir alles aus den Damen-Grand Slams. Und sie muss ja jetzt erstmal an deinem Tipp vorbei. Da bin ich mir nicht so sicher, ob Sloane Stephens wirklich gegen Kokogov gewinnt.
Wir werden es sehen. Wir sprechen gleich noch über die Frauen, aber wir müssen, und da ist es Ehre, wem Ehre gebührt, an diesen Tagen, wo die obere Hälfte bei den Männern spielt, müssen wir zuerst über die Männer sprechen. Und wir erleben das Duell zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal zum 59. Mal. Ich habe es erwähnt. Und während Novak Djokovic kaum Probleme hatte, können wir über das Spiel des Tages sprechen. Und es war ein wirklicher Klassiker. Zum dritten Mal in seiner Karriere musste Rafael Nadal in einen fünften Satz bei den French Open. Zum dritten Mal hat er gewonnen. Es bleiben Robin Söderling und Novak Djokovic die einzigen beiden Spieler, die ihn mal besiegen konnten bei den French Open. Aber er musste sich heute arg strecken. Gegen Felix Auger-Aliassime gewann er mit 3:6, 6:3, 6:2, 3:6 und 6:3. Es dauerte über 4 Stunden. Rafael Nadal hat sehr, sehr viel Kräfte verbraucht bei diesem Spiel. Aber er musste das gehen und er musste es völlig zurecht gehen, weil Felix Auger-Aliassime hier eine bärenstarke Partie abgeliefert hat.
Hat er. Und eins würde mich mal interessieren, weil ich nicht weiß, wie du es wahrgenommen hast. Was glaubst du, wie viel Prozent der Return-Punkte hat Rafael Nadal in dem Match gewonnen?
35?
Nee, es waren 41.
41?
Man mag es nicht denken, weil ich finde, was von dem Match bleibt, ist der Aufschlag von Felix Auger-Aliassime. Also das war beeindruckend, wie er seine Spots getroffen hat, wie wuchtig und präzise er insgesamt gespielt hat. Ich fand es eine wirklich gute Leistung von Felix Auger-Aliassime, der eben in der Lage war, hier Rallyes gegen Nadal zu dominieren, wie wir es unter Umständen in der Konstanz seit Söderling nicht mehr gesehen haben. Denn Djokovic besiegt ihn hier anders. Und Federer, wenn er ihn unter Druck gesetzt hat, hat es auch etwas anders gemacht. Und Auger-Aliassime war wirklich in der Lage, man kann es fast sagen, ein bisschen mechanisch Druck auf Nadal auszuüben. Und ich glaube, es wäre heute sogar mehr drin gewesen. Wir können gleich mal über die Sätze 2 und 3 sprechen. Aber insgesamt fand ich eben der Schlag, der mir bleibt, Aufschlag plus Vorhand, schnelle Vorhand von Felix Auger-Aliassime. Und am Ende eben doch gewinnt Nadal 41% der Punkte dagegen. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, weil Auger-Aliassime in dem Bereich heute so gut drauf war. Und am Ende ist es dann eben doch Nadal, der ja auch, muss man dann sagen, mit einem wahnsinnigen Return-Spiel im fünften Satz, wo er 2, 3 Highlights für ein ganzes Match reinsetzt, es am Ende wieder schafft. Also gute bis sehr gute Leistung von beiden. Und am Ende, ja, gewinnt der, der fast immer gewinnt.
Ja, der fast immer gewinnt. Wir kommen gleich noch auf das Aufschlagspiel zu sprechen, aber wir müssen natürlich über die Leistung von Felix Auger-Aliassime sprechen, weil den haben wir in den letzten 1, 2 Jahren dann immer, wir haben immer darauf gewartet, wann kommen denn diese Leistungen von Auger-Aliassime? Er ist jetzt inzwischen extrem konstant, was Grand-Slam-Turniere angeht und dass er wirklich die zweite Woche relativ konstant erreicht und dass er sich auch nicht mehr aus dem Konzept bringen kann, lässt. Natürlich hatte er hier in der ersten Runde ein schwieriges Match zu überstehen, aber ansonsten hat er das sehr souverän gemacht und er hat ja alles, er hat ja wirklich diesen perfekten Aufschlag und man möchte ja mit dem Aufschlag danach sofort den ersten Schlag mit der Vorhand haben. Das schafft Félix Auger-Aliassime. Er muss sich nicht in die Defensive drängen lassen von einem guten Return von Rafael Nadal. Er hat eigentlich fast alles richtig gemacht und du hast es gesagt, im zweiten und dritten Satz, er hatte ja Chancen, um dann hier mit 2-0 Sätzen dann auch in Führung zu gehen. Die hat er noch nicht genutzt und das sind ja vielleicht die paar Mühe, die ihm noch fehlen, um einen Gegner wie Rafael Nadal bei so einem Turnier zu besiegen.
Ja, und das ist auch, was ich ihm ankratzen wollen würde. Also insgesamt können wir mal festhalten, wenn wir drauf gucken, wie sich seine Resultate entwickelt haben, vor allem bei den Grand Slams. Da ist er jetzt ja eigentlich der Generation um Medvedev, Tsitsipas und Zverev gefolgt. Die haben es ja auch irgendwann geschafft, eine Konstanz in diese Resultate reinzubekommen. Vielleicht ein, zwei Mal läuft es nicht so, gehen sie erst zweite, dritte Runde raus. Aber eigentlich haben sie sich bei den Slams total etabliert. Und ich denke, das können wir mittlerweile bei ihm auch sagen. Also mittlerweile wäre es eine Überraschung, wenn Auger-Aliassime vor einer vierten Runde in einem Grand Slam rausgeht, auch wenn es zwischendrin mal nicht so läuft. Einfach, weil er so ein physischer Spieler ist und Physis ist natürlich im Top-5-Format ein totaler Vorteil, wenn man in der Lage ist, seine Leistung auch noch nach 3, nach 4 Stunden zu bringen. Und da hat er einfach die Athletik, das Durchhaltevermögen, die Kondition. Also da machen ihm wenige was vor. Was ihm fehlt, das ist vielleicht wirklich manchmal dieses Besondere und vielleicht auch so ein bisschen, naja, ein Plan B oder Plan C. Man sieht es, wenn er gegen Gegner, die nicht sein Talent haben, unter Druck gerät oder vielleicht nicht mit derselben Anspannung teilweise auch ins Match geht, dass er da anfängt, eben wirklich diese Unforced Errors zu machen. Und ich glaube, das kommt aus demselben, wie er hier nicht in der Lage war, vielleicht seinen Matchplan teilweise ein bisschen anzupassen. Denn was ich fand in Satz 2 und 3, da hat er es nicht unbedingt weggegeben, aber er ist vielleicht auch, ja, er ist vielleicht, hat seinen Gameplan vielleicht nicht angepasst. Wenn man im ersten Satz guckt, da hat er die Rückhand von Nadal ja wirklich unter Druck gesetzt und hat Nadal viele Fehler gemacht. Und ich hatte aber nicht das Gefühl, dass er da in den Sätzen 2 und 3 dann adäquat darauf reagiert hat und einfach mal weiter getestet hat, sondern er ist dann, ja, eher seinem eigenen Gameplan gefolgt, als dass er geguckt hat, was läuft halt vielleicht bei Nadal nicht so gut. Kann er da konsequent und konstant drauf gehen? Und das hätte ich von ihm erwartet und dann glaube ich, hätte das Match auch heute gewinnen können. Aber das ist, glaube ich, nicht so in seinem Naturell drin. Er ist, glaube ich, eher so der Typ, okay, so habe ich es mir vorgenommen, so werde ich es jetzt durchziehen. Hilft viel, aber ich glaube, in so Momenten kann es mal hilfreich sein, mal irgendwie so ein bisschen außerhalb des Plans vorzugehen. Ich meine, gucken uns Alcaraz an. Ich glaube, das ist das Besondere bei ihm. Der hat auch einen Plan, aber dann macht er halt auch mal was anderes. Und das fehlt mir bei Auger-Aliassime noch.
Aber wie gesagt, er kommt so langsam dahin und vielleicht dauert es bei ihm ein kleines bisschen länger, aber ich empfinde, dass er immer näher dran kommt.
Wirklich, für mich ist er jetzt er hat natürlich noch nicht die Erfolge, wie die drei erstgenannten hier, Medvedev, Zverev und Tsitsipas. Ich finde aber von seinem Spiel in Peakform ist er nicht mehr weit von den dreien entfernt. Und ich würde auch annehmen, dass er in den nächsten Jahren deren Erfolge wird auch haben können. Die Frage ist halt, wird er den Sprung noch eine Klasse höher machen können? Wo halt die Nadals, Djokovics, Fedras unterwegs waren und wo unter Umständen ein Alcaraz einfach direkt jetzt hingesprungen ist. Das ist ja möglich, dass das bei Alcaraz der Fall ist. Und die Frage, kommt Auger-Aliassime dahin mit den anderen dreien oder wird er sich eher auf dem Level von denen einspielen?
Wir werden es sehen. Es war allerdings insgesamt ein sehr, sehr gutes Match und er hat es ja geschafft, Rafael Nadal aus dessen Reserve zu locken. Rafael Nadal musste wirklich alles aufbieten in diesem Match, um das am Ende zu gewinnen. Und du hast das 4-3 Aufschlagspiel angesprochen. Das war das Aufschlagspiel von Félix Auger-Aliassime. Und bei 30 beide gab es 2 Punkte, wo Félix Auger-Aliassime nichts falsch gemacht hat. Du kannst wirklich bei beiden Ballwechseln nicht sagen, Auger-Aliassime hat einen Fehler gemacht oder irgendeine Nachlässigkeit gemacht. Das waren 2 Punkte, die Auger-Aliassime beherrscht hat und die beide von Rafael Nadal gewonnen worden sind. Und das war heute, das war was ganz Besonderes, diese beiden Punkte. Und damit hat er das Break geholt zum 5-3 und dann ausserviert zum 6-3. Das war dieser spezielle Rafael Nadal, der an so einem Punkt einfach besiegt werden muss. Da kannst du nicht auf die Fehler warten von Rafael Nadal, du musst ihn aktiv besiegen. Und das hat Auger-Aliassime versucht und er hat es nicht geschafft und da kann man ihm nichts vorwerfen, meiner Meinung nach.
Ich meine, Auger-Aliassime hatte über 80% erste Aufschläge drin im 5. Satz.
Ja.
Also besser geht's nicht. Das ist einfach, das ist nahezu Perfektion. Und er war immer wieder unter Druck. Ich meine, früher im fünften Satz war ein Spiel, wo er von 40-0 noch auf Breakball zurückgefallen ist. Das hat er noch abgewehrt und hat sich's geholt. Und mein, wie viele schaffen es in der Drucksituation trotzdem, es noch in so ein Spiel zurückzuschaffen? Er hat es geschafft und dann kommt eben dieses Spiel bei 3-4 aus seiner Sicht und es waren zwei, du hast es schon angesprochen, Wahnsinnspunkte, ein Passierball von Nadal und dann, ja, das Break kam war als Antwort auf einen wirklich guten Stop von Auger Aliassime, in den Nadal noch reinrutscht und den vorbeikommt. Und das ist natürlich, was Nadal immer ausgezeichnet hat. Diese wahnsinnige Kontrolle, wenn er sich gerade bewegt. Ich meine, es gibt mehrere tausend fantastische Tennisspieler und Spielerinnen, die das alles im Stehen können und die eine ideale Technik haben. Nadal kann das halt alles, während er brutal in den Ball reinrutscht oder irgendwie in Schieflage ist oder es eigentlich gar nicht mehr möglich wäre. Aber er hat so eine Balance und Kontrolle, auch Kontrolle über den Schläger, dass ihm das da gelingt. Und da muss man sagen, war er dann einfach der bessere Spieler.
Er war der bessere Spieler und hat am Ende mit 6-3 im fünften Satz gewonnen und steht jetzt zum 43. Mal im Halbfinale bei den French Open. Es ist ein bisschen übertrieben, bevor ihr Fact-Checking betreibt. Natürlich habe ich hier übertrieben. Aber er hat vor dem Achtelfinale noch nie verloren. Er hat im Achtelfinale erst ein einziges Mal verloren. Das war 2009 damals gegen Robin Söderling. Und er steht jetzt im Viertelfinale. Und er hat hinterher gesagt, er weiß nicht, ob jedes Mal könnte das letzte Mal sein, dass er bei den French Open aufschlägt. Und natürlich will er dann immer alles versuchen, diese Matches dann noch zu biegen und dass er dann immer noch etwas, ja, einen besonderen Effort bringen will, um das Match dann zu gewinnen. Er wird einen besonderen Effort bringen, er wird eine besondere Leistung bringen müssen, um am Dienstag, Nachmittag oder abends, das ist die große Diskussion, die wir hier im Moment haben und führen, gegen Novak Djokovic antreten wird. Novak Djokovic hat Diego Schwartzmann heute keine Chance gelassen. 6-1, 6-3, 6-3, 7 Spieler hat Diego Schwartzmann bekommen. Er war zu keinem Zeitpunkt ein ebenbürtiger Gegner für Novak Djokovic. Wir müssen gar nicht viel über das Match diskutieren oder sprechen. Rafael Nadal wird eine besondere Leistung brauchen, um Novak Djokovic am Dienstag herauszufordern.
Ja, wir können gleich nochmal auf die Geschichte mit Nacht und Tag eingehen oder Abend und Tag, denn da reden sich wirklich alle schon den Kopf heiß. Aber kommen wir erstmal auf das Match zu sprechen. Es war so ein bisschen, also sagen wir so, es ist ein bisschen unglücklich für Schwartzmann gelaufen. In den ersten beiden Sätzen ist er eigentlich richtig gut reingekommen, sah so aus, als wenn er Djokovic unter Druck setzen könnte. Doch können wir einfach festhalten, sein Aufschlag war zu schwach oder sein Aufschlag ist zu schwach gegen jemanden, der auch so gut retourniert wie Djokovic. Und das ist ein bisschen ein Matchup-Problem für Schwartzmann. Er hat einen der drei besten Returns, auch von den Statistiken her, den es auf der Tour gibt. Nur Djokovic ist eben auch in diesen Top 3 drin. Und von daher, immer wenn Djokovic unter Druck gerät und mal ein eigenes Aufschlagspiel abgeben muss, wie es ihm hier dann auch passiert ist, holt er sich recht fix den Aufschlag von Schwartzmann wieder zurück. Weil was soll Schwartzmann gegen den Return von Djokovic machen? Djokovic ist schon ein herausragender Return-Spieler gegen, ja, Aufschläger von einem Kaliber eben wie Auger Aliassime oder Federer. Nur das hat natürlich Schwartzmann alles nicht im Angebot. Schwartzmann ist jetzt eben auch nicht jemand, der in der Lage ist, zum Beispiel sich den Court ganz radikal zu öffnen oder einfach mal perfekt auf den Körper von jemandem zu spielen. Und das ist ein Problem für ihn. Und Djokovic hat das Problem ausgenutzt. Und was soll Schwartzmann da machen? Wenn er beim eigenen Aufschlag quasi gar keine Chance hat, dann bringt ihm auch die Return-Leistung nichts gegen jemanden wie Djokovic.
Schwartzmann hat auf Sand in Rom zum Beispiel schon Husarenstücke vollbracht. Er hat schon Rafael Nadal zum Beispiel besiegt auf Sand. Und er hat gegen alle großen Gegner wirklich schon gute Matches gehabt. Aber wir können sagen, in 9 von 10 Fällen liegt so ein Match immer auf dem Schläger von Novak Djokovic. Da kann eigentlich Diego Schwartzmann nichts machen. Es hängt von Novak Djokovic ab, wie das Spiel für Diego Schwartzmann läuft, habe ich das Gefühl.
Ja, würde ich dir zustimmen. Und eben, es gibt ja auch Gegner, die Schwartzmann besser liegen. Du hast schon angesprochen, er hat schon Siege gegen Nadal, er hat auch schon mal Zverev besiegt. Nur Djokovic ist eben jemand, der ja mit Schwartzmann, oder sagen wir so, der Schwartzmanns Stärken komplett neutralisieren kann und insgesamt einfach besser ist. Ich meine, wir hatten ja hier auch ein paar schöne Stopbälle von Djokovic drin, wo er dann die Court-Position von Schwartzmann ausgenutzt hat, die sonst gegen die allermeisten kein Problem ist, weil er so schnell nach vorne kommt, wenn es sein muss. Aber nicht gegen, was Djokovic mit ihm veranstaltet hat. Wir haben gesehen, die super konstante Rückhand von Schwartzmann, die kann schon was ausrichten gegen Djokovic und da hat er auch ein paar Fehler bekommen, hat auch Druck aufgebaut, da hat er sich unter anderem die Breaks geholt, nur am Ende ist er da auch natürlich der zweitbeste Spieler. Und ja, mit der Vorhand, da geht einiges und die Vorhand ist der Wackelschlag von Djokovic, nur da hat Djokovic halt auch nur wenig gezuckt heute und so war Schwarzmann hier klar der zweitbeste Spieler auf dem Court.
Novak Djokovic also gegen Rafael Nadal. Tag und Nacht, ein Unterschied wie Tag und Nacht könnte auch das Spiel zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal am Dienstag sein. Wir müssen noch mal einmal drauf zu sprechen kommen, weil auch Alexander Zverev hat zum Beispiel darüber gesprochen, darüber reden wir gleich noch. Wenn Rafael Nadal am Dienstagnachmittag spielen darf, ist er ein anderer Spieler als Dienstagabend und das liegt vor allen Dingen an der Luftfeuchtigkeit, es liegt an der Temperatur, es liegt an den Bällen und es liegt am Boden. Es ist eine relativ natürliche Geschichte dann.
Ja, also wir kannten ja Night Sessions ganz lange nicht in Paris, haben dann in den letzten Jahren das immer öfter mal erlebt, dass in den Abend, in die Nacht hineingespielt wurde, vor allem seitdem es eben Flutlichter gibt und seitdem der Châtrier umgebaut wurde. Und mittlerweile gibt es eben diese offiziellen Night Sessions in Paris. Und da ist das Wichtige, die French Open machen wohl viel Geld damit, dass diese exklusiv bei Amazon gezeigt werden und eben nicht bei den öffentlich-rechtlichen Sendern in Frankreich. Und die French Open müssen gute, oder so scheint es zu sein, müssen gute Matches Amazon anbieten, weil, naja, die bezahlen dafür natürlich extra Kohle und übrigens die Leute, die abends da hingehen, was man so liest, zahlen auch durchaus sehr happige Preise. Und von daher, eigentlich gibt es eine Erwartung, dass da schon ein sehr gutes Match und gerne auch ein langes Match sein soll, damit alle quasi ihre Kosten bezahlen können. So, jetzt gibt es hier einen in Form von Novak Djokovic, dem die Bedingungen zumindest gegen Nadal, ich weiß nicht, ob gegen alle Spieler, aber gegen Nadal gut liegen würden, weil es vermutlich eben ein langsamer sein würde, weil der Ball nicht so hoch abspringen würde. Und wir haben das Match ja de facto auch schon im letzten Jahr gesehen, als die beiden in den Abend hinein gespielt haben. Und ja, da hatte Djokovic schon die Bedingungen auf seiner Seite und er wird hoffen, dass sie, ja, also sagen wir so, wenn die beiden irgendwie bei 28 Grad spielen und der Ball springt halt auf Kopfhöhe von Djokovic ab, dann ist das was anderes, als wenn er irgendwie auf Brusthöhe von Djokovic landet und vor allem dürfte, davon gehe ich auch aus, sein Aufschlag effektiver sein bei den Armbedingungen. Tja, und jetzt spekulieren alle haben eine klare Meinung, für was sich die Organisatoren entscheiden werden. Djokovic und Nadal haben heute beide jeweils in ihren Pressekonferenzen klar ihre Präferenz ausgesprochen. Bin mir selber nicht sicher, was die Veranstalter da machen werden. Geben sie es quasi an Nadal und das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder an Djokovic und das Pay-TV?
Sie sind ja schon so ein bisschen in einer Situation gefangen, wo sie sagen müssen, ja, der eine hat jetzt die letzten 20 Jahre oder 17 Jahre unser Geschäft hier beherrscht, dem müssen wir eigentlich so ein bisschen entgegenkommen. Auf der anderen Seite sagen sie, Amazon bezahlt hier eine Menge Geld, dem müssen wir auch das beste Match anbieten. Ich glaube, die Organisatoren sind heilfroh, dass wir mit Zverev gegen Alcaraz auch nochmal ein Match bekommen, was durchaus auch für Interesse sorgen kann. Alexander Zverev hat in seiner Pressekonferenz gesagt, er geht ganz klar davon aus, dass er die Night Session gegen Carlos Alcaraz bestreiten wird.
Okay, vielleicht hat er Insider-Infos. Warten wir mal ab.
Warten wir mal ab. Novak Djokovic gegen Rafael Nadal. Das wird am Dienstag dann das Match sein, auf das die ganze Welt schauen wird. Und das vor allen Dingen im Viertelfinale haben wir auch lange nicht mehr erlebt, dass es so früh dann passieren wird. Novak Djokovic hat ganz klar gegen Diego Schwartzmann gewonnen. Alexander Zverev hat heute gegen Bernabé Zapata-Miraj gewonnen in 3 Sätzen. Ich habe Zapata-Miraj das erste Mal so richtig dann auch beobachtet und mir Notizen zu ihm gemacht in Pune in diesem Jahr, da hat er gegen Jerzy Wesely gespielt. Da habe ich damals noch dazu gesprochen, ja, die Rückhand kann er mit wenig Spin, kann er durchaus sehr aggressiv spielen, aber mit der Vorhand hat er keinen Winnerschlag. Er kann die Vorhand einfach verteilen, aber er kann keine Winner schlagen. Ich fühle mich bestätigt heute in diesem Urteil gegen Alexander Zverev. Zverev hat sich allerdings hier durch dieses Match durchgemüht. 7-6, 7-5, 6-3. Er führte im ersten Satz mit 2 Breaks und hatte den ersten Satz beinahe noch verloren. Und ich weiß leider nicht, wie ich rausfinden kann, wann Zverev schon mal einen Satz verloren hat, indem er mit 2 Breaks geführt hat. Das können nicht viele gewesen sein. Auch im zweiten mühte er sich zu einem 7-5. Der dritte ging dann mit 6-3 an Zverev. Letzten Endes war es ziemlich viel Quälerei von Alexander Zverev, der am Ende 63 Unforced Errors auf seiner Seite hatte.
Ja, und davon übrigens ziemlich viele schon früh in den Ballwechsel. Also ich habe es jetzt nicht mehr direkt vor mir, aber es dürften was wie 15 beim dritten Schlag gewesen sein. Also quasi seine Antwort auf den Return von Zapatas. Und so gut war der Return nicht. Und am Ende wäre, ja, wäre sein Gegner ein besserer Aufschläger gewesen, dann hätte Zverev hier heute mit der Leistung durchaus unter Druck geraten können. Da müssen wir allerdings sagen, war nicht gut genug als Aufschläger. Und so, naja, kommt Zverev eben davon. Also ich gehe davon aus, er hätte seine Leistung natürlich steigern können, wenn er gemusst hätte. Aber er musste nicht. Und ich würde dir zustimmen, die Rückhand ist wirklich durchaus beeindruckend von Zapatas Marias. Nur am Ende hat er auch nichts gehabt, wo er wirklich durch die Defensive von Zverev durchgekommen wäre. Und auf die Defensive konnte sich Zverev natürlich wie immer verlassen. Und so war eigentlich war nach 15 Minuten klar, wo der Zug hinfahren würde. Aber hat er halt doch ein paar Umwege genommen.
39 Jahren Foster-Errors hat er über die Vorhand gemacht. 24 dann über die Rückhand. Also die Vorhand war heute kein guter Schlag und auch der Aufschlag war kein wirklich guter Schlag heute. Er hat insgesamt hat er dann auch 6 Breaks hinnehmen müssen. Ist auch eine Geschichte, die man bei Zverev sehr, sehr selten sieht. 8 Doppelfehler hat er heute wieder geschlagen. Insgesamt war es kein gutes Match für Alexander Zverev. Er wird sich selber hinterher dann auch gedacht haben, ja, Hauptsache durch. Wir können allerdings sagen, dass Zapata Miralles, wir haben über ihn schon gesprochen, dass so ein bisschen die alte spanische Sandplatzschule ist. Er ist jetzt zum ersten Mal unter den Top 100. Das ist für ihn ein Riesenerfolg. Und er hat Alexander Zverev heute in 3 Sätzen wirklich enorm beschäftigt.
Hat er. Und das Publikum fand ihn, glaube ich, auch sehr unterhaltsam. Und es ist natürlich so ein bisschen das Los von denjenigen, die sich dann... Also sagen wir so läuft das Los idealerweise für so jemanden wie ihn. Er qualifiziert sich, er kriegt 1-2 Siege, wo er vielleicht nicht favorisiert war und dann gibt es ein Match gegen einen großen Spieler und da geht er nicht total unter. Stellen wir uns vor, der hätte heute mit 6-1, 6-1, 6-2 verloren. Wäre ja auch nicht schön für ihn gewesen.
Nee.
So geht er raus und ja, er hat seine Grenzen aufgezeigt bekommen und es gibt halt dann doch einen Unterschied zwischen der Nummer, was ist das, 3 oder 4 bei Zverev und Zapatas Marias, der jetzt gerade in die Top 100 reinkommt. Und das, haben wir gesehen, aber die Zuschauenden haben immerhin was geboten bekommen.
Alexander Zverev trifft im Halbfinale auf Carlos Alcaraz. Und das ist etwas, was wir hier im Moment sagen, während wir noch auf das Match draufschauen von Carlos Alcaraz gegen Karen Khachanov. Aber Philipp, mir fehlt komplett die Fantasie, mir vorzustellen, dass Karen Khachanov dieses Match noch drehen kann. Wir haben eben noch gemeinsam vorher nachgeschaut, wann Khachanov das letzte Mal einen Top-10-Spieler besiegte. Das war Alexander Zverev im August 2019 in Kanada. Seitdem hat er 15 Mal hintereinander gegen Top-10-Spieler verloren. Uns fehlt beiden im Moment die Fantasie, uns vorzustellen, dass Khachanov dieses Match gewinnen wird. Wir werden am Ende der Sendung noch darauf eingehen, wie es im Match am Ende ausgegangen ist.
Ja, es gibt halt einfach nichts, was Khachanov wirklich besser macht als Alcaraz. Ja. Und das ist halt schon mal eine relativ schlechte Voraussetzung für so ein Match. Und eben, was Alcaraz wirklich raus hat, das hatte ich ja gerade im Oje Aliassime-Teil auch kurz aufgegriffen, ist halt, er kann die Grundlagen des Tennis wirklich sehr, sehr gut. Also es gibt ja kaum noch Schwächen in seinem Spiel, aber er kann halt auch das Besondere. Und wenn man sich Khachanov anguckt, Khachanov hat, ja, ein technisch feines Spiel, es ragt nicht wirklich was heraus und irgendwie spielt er halt doch meistens seinen Stiefel runter. Und das macht Alcaraz nicht. Also ich meine, wenn wir alleine angucken, welche Winkel da schon wieder in diesem von Alcaraz in diesem Match drin waren. Klar, Stopp-Bälle wissen wir mittlerweile auch, wie er das Tempo wechseln kann. Und das sind halt einfach Sachen, die kann Khachanov nicht auf dem Niveau. Und das ist ja, warum alle von Alcaraz wirklich so hin und weg sind. Weil er die Grundlagen des Tennis wirklich so gut beherrscht. Also Grundlagen von seiner Physis, zu seiner Beinarbeit, zu seinem Durchhaltevermögen und ja, der Technik. Und dann setzt er aber eben das Kreative nach oben drauf. Und das ist eine Kombination, wie wir sie selten gesehen haben. Und um noch eins zu unterstreichen, was er auch noch hat, und das unterscheidet ihn eben auch von ganz vielen, er will auch in den engen Punkten oder auch in den engen Matches die Punkte selber gewinnen. Und das haben wir zum Beispiel in diesem wirklich engen Match gegen Ramos Vinojas gesehen. Er auch, als es gegen ihn stand, wollte die Punkte gewinnen. Und das ist ja am Ende einfach eine, ja, das ist ein, ich glaube, das ist am Ende jemandem angeboren. Will er oder sie das gewinnen oder hofft er, dass der Gegner, Gegnerin das dann doch irgendwie für ihn erledigt und er will es gewinnen. Und diese Kombination, die ist wirklich beeindruckend.
Zu diesem Zeitpunkt hat er die ersten beiden Sätze gewonnen, aber wir werden am Ende des Podcasts nochmal auf dieses Match dann eingehen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauen sprechen, weil die haben heute auch 4 Achtelfinals gehabt und da gab es einige Ergebnisse, wo man sagt, okay, damit haben wir nicht unbedingt gerechnet. Allen voran Sloane Stephens, der Einzige, der damit gerechnet hat, das war Philipp. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de und unserem Rückblick auf den Sonntag, den zweiten Sonntag bei den French Open. Martina Trevisan gegen Leyla Ann Fernandez und Corey Goff gegen Sloane Stephens. Das sind die beiden Viertelfinals, die wir am Dienstag erleben bei den Frauen. Und Philipp, wenn wir ja so ein bisschen darüber sprechen, dass vielleicht neben Iga Swiatek im Moment die ganz großen Figuren fehlen im Tennis. Also Naomi Osaka hat im Moment mit sich dann auch zu kämpfen abseits des Platzes. Emma Raducanu ist noch nicht so ganz reingewachsen in das ganze Geschäft. Ash Barty ist gerade zurückgetreten etc. Barbora Krejcikova ist lange verletzt gewesen. Corey Goff gegen Sloane Stephens ist ein Duell, was sich die WTA, was sich das Frauentennis, glaube ich, so nicht besser hätte wünschen können.
Ja, also gerade wenn wir in Richtung Amerika gucken, immer noch wahrscheinlich der wichtigste Markt, den die WTA und das Tennis generell hat. Und Stephens ist wirklich die Saisonarbeiterin. Ich meine, sie hat das ja selber, meine ich, in einer der Pressekonferenzen thematisiert, so unter dem Motto, ja, ich weiß auch nicht, wann es halt mal läuft und wann es nicht läuft, kann ich nicht voraussagen. Und wir hatten diese Niederlage in Straßburg gegen, leider fällt mir der Name nicht ein, ich weiß nur, sie kam aus Bosnien und war Nummer 300 noch was. Und dann haben wir hier teils super dominante Performances von ihr. Und ich gehe mal davon aus, die allermeisten werden jetzt wenig gesehen haben von dem Match Stephens gegen Teichmann. Ich habe auch erst im zweiten Satz rüber geschaltet, denn es lief parallel zum vierten, fünften Satz von Rafael Nadal gegen Félix Auger-Aliassime. Nur es war extrem beeindruckend. Teichmann hatte eigentlich einen ganz guten Start und wir wissen alle mittlerweile, was Teichmann ja auch Besonderes kann. Die Linkshänderin, Vorhand, tolle Winkel drin, guter Spin drin, sie hat eine Übersicht, sie ist kreativ auf dem Platz und es ging auch ganz gut los. Nur hat Stephens das dann ja über diese unnachahmliche Stephens-Art am Ende kontrolliert. Und was das ja bei ihr ist, sie bewegt sich immer noch sehr, sehr gut und ist dann aber in der Lage, so eine ganz lockere Power zu entwickeln. Und die Power wirkt sich eben vor allem aus in der Wucht, mit der sie die Schläge setzt. Und das war heute gegen Teichmann so, hat sich die Rückhand irgendwann vorgenommen und hat jeden Ball genau an die Rückhand mit Spin und Wucht reingesetzt. Und Teichmann fiel irgendwann überhaupt nichts mehr ein, was sie machen sollte. Und dann kamen ein paar unerzwungene Fehler im zweiten Satz von Teichmann dazu. Nun haben wir das schon öfter gesehen, wenn Stephens in der Form ist, dass Gegnerin irgendwann nicht mehr wissen, was sie machen sollen, weil durch die Defensive von Stephens kommen sie bei der Beinarbeit dann nicht durch. Und was tun gegen diese Schläge, die irgendwie 10, 15 Zentimeter vor der Grundlinie landen und in denen so eine Wucht drin ist? Und dann hat Stephens zwischendrin 19 Punkte in Folge im zweiten Satz gewonnen. Und wäre das letzte Spiel nicht noch ein klein bisschen enger geworden, dann wären es, glaube ich, 22 am Ende oder 22 oder 23, weiß nicht mehr, in Folge gewesen und es war eine astreine Leistung von Stephens und ja, Teichmann, die ja wirklich eine sehr gute Sandplatzsaison hatte, war komplett chancenlos.
Ich war zwischendurch erinnert an das Zitat von Muhammad Ali, float like a butterfly, sting like a bee, weil so leichtfüßig, so schwebend über dem Platz hat sich zwischendurch Sloane Stephens ja bewegt und es ist etwas, was man bei Sloane Stephens leider zu selten sieht. Diese komplette Leichtigkeit des Seins beim Tennisspielen. Wir sehen Iga Swiatek, die mit ihrer unglaublichen Präzision und mit ihrer Wucht etc. Das Ganze beherrscht im Moment. Wenn Sloane Stephens on ist, also wenn sie wirklich zu 100% da ist, wenn sie ihr Tennis durchzieht, wenn sie die Linien trifft, dann ist das einfach ein so einfach aussehender Sport und das lässt sie so einfach aussehen, dass ich immer wieder, also das kann ich nur bewundern. Und wie gesagt, wir sehen es leider zu selten. Wir haben es damals bei ihrem US Open Sieg gesehen. Wir sehen es ganz, ganz selten. Aber sie war vor diesem French Open bei 0-4 auf Sand. Und das war etwas, was quasi nicht vorstellbar war. Und glaube ich, du hast dann ja auch Sloane Stephens ins Halbfinale getippt, weil dir kein anderer Name eingefallen ist. Das hier heute war die perfekte Leistung von Sloane Stephens. Bei Sportradio Deutschland haben wir vor dem Turnierstart haben wir darüber gesprochen, dass Sloane Stephens ja jetzt gegen Jule Niemeyer spielen würde und dass Jule Niemeyer durchaus ein Stolperstein sein kann. Und dann habe ich gesagt, ja, es sieht aber auch gerne mal so leicht aus und so. Und dann wurde dann auch gesagt, ja, sie hat ja nicht unbedingt die beste Arbeitseinstellung und sieht dann auch immer sehr so aus, als ob es lustlos aussieht. Und da habe ich gedacht, ja, vielleicht, aber wenn, das ist ja nicht lustlos, was sie hier gemacht hat. Das ist so bemerkenswert und ich rede da jetzt seit anderthalb Minuten drüber, weil so, sie kann es ja. Das ist ja etwas, sie kann es und sie bringt es leider zu selten. Und sie ist mir keine Rechenschaft schuldig. Aber das hier würde ich gerne 10, 12 Mal im Jahr sehen. So eine Leistung wie heute gegen Jill Teichmann.
Ja, aber vielleicht geht das eine nur wegen dem anderen. Vielleicht kann sie diese Leistung nur abrufen, weil sie an anderen Stellen nicht abrufen kann. Und wir wissen natürlich nichts irgendwie am Ende wirklich über ihre Arbeitseinstellung. Wir wissen nicht, wie sie quasi im Alltag drauf ist oder so. Würde vermuten, dass sie eigentlich wie alle anderen in den Top 100 trainiert und würde annehmen, dass sie das, dass sie da schon eine Konstanz drin hat. Nur scheinen diese, fast genialistischen Momente eben wirklich darauf zu beruhen, dass sie dann häufig genug auch das Gegenteil hat. Und dass wirklich beides zusammenkommt, ich meine, das sehen wir so selten in der Tennisgeschichte. Also klar, da fällt einem zum Beispiel Federer ein, bei dem das ja auch sehr locker und leicht sein konnte, der dann aber auch noch die Konstanz hatte. Nur sind das zwei unterschiedliche Talente. Das eine ist das Talent, wirklich absolute Spitzenleistungen vollbringen zu können, die vielleicht über dem sind, was alle anderen können. Und das andere ist, eine Konstanz drin zu haben. Und bei ihr ist die Konstanz nicht gegeben. Ich glaube auch nicht, dass sie die jetzt noch im Alter finden wird, selbst wenn sie hier das Turnier gewinnt. Glaube ich nicht, dass es irgendwas für ihre Karriere bedeutet. Nur ist es ja wunderbar, wenn sie ab und an solche Leistungen vollbringt. Und jetzt im Moment ist sie hier wahrscheinlich die zweite Favoritin auf den Titel. Heißt nicht, dass sie nächste Runde gewinnt oder so. Nur wenn sie an die Peak-Performance rankommt, dann ist sie die zweitbeste Spielerin hinter Swiatek.
Tja, da möchte ich dir und da mag ich dir kein bisschen widersprechen. Es war heute die perfekte Leistung von Sloane Stephens, die 3 Punkte im zweiten Satz abgegeben hat. Gegen Jill Teichmann, die Halbfinale in Madrid gespielt hat, Viertelfinale in Rom und die sich nun wirklich nicht über ihre Sandplatzsaison beschweren sollte. Es bleibt einem zwischendurch dann ein kleines bisschen die Spucke weg, aber auch gegen Diane Paris hat Sloane Stephens schon in Teilen angedeutet, zu was sie in der Lage ist. Jetzt hat sie es gegen Teichmann auf perfekte Weise umgesetzt. Und sie trifft jetzt auf Corrie Goff. Und die hat heute gegen Elise Mertens mit 6:4 und 6:0 gewonnen. Und der erste Satz war noch sehr umkämpft. Auch Corrie Goff hatte mit ihrem Aufschlag zu kämpfen etc. Der zweite Satz war dann sehr dominant von Goff, die jetzt zum zweiten Mal hintereinander die French Open, das French Open Viertelfinale erreicht hat. Und Corrie Goff gegen Sloane Stephens, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist ein tolles Match fürs Frauentennis. Und ich freue mich da sehr drauf und ich glaube, wir können uns da alle sehr drauf freuen.
Da würde ich dir zustimmen. Und es war heute eine gute Leistung von Goff. Also am Ende hat sie den Aufschlag von Mertens wirklich ziemlich dominiert. Ich glaube, Mertens hat keine 40 Prozentpunkte beim eigenen Aufschlag gewonnen. Sieht man jetzt auch eher selten. Vor allem hat Goff fast jeden längeren Ballwechsel dominiert. Und beide sind natürlich Spielerinnen, die eher aus der Defensive kommen oder die sich gerne wohlfühlen in der Defensive. Nur war Goff eben diejenige, die in der Lage war, da besser anzugreifen. Und ich glaube wirklich immer mehr, das Problem von Goff auf den etwas schnelleren Belegen ist, dass sie auf der Vorhand verwundbar ist. Einfach weil, wenn da ein schneller, harter Ball reinkommt, dann droht das zu ihrem Wackelschlag zu werden. Und dann sehen wir eben auch die unerzwungenen Fehler. Nur auf dem Sand kommen die natürlich nicht so schnell in die Vorhand rein. Außer jetzt ganz heiße Bedingungen, jetzt zum Beispiel in Paris, aber das hatten wir noch nicht. Und ich glaube einfach, da ist ihr Spiel insgesamt runder und ausgeglichener. Und sie hat jetzt auch das zweite Halbfinale für sie hier, Viertelfinale für sie hier in Folge. Und wir haben gesehen, Mertens war da nicht in der Lage, genug Offensive gegen ihr Spiel zu bringen. Und war insgesamt dann trotz des engen Anfangs des ersten Satzes chancenlos. Und Goff ist klar verdient ins Viertelfinale eingezogen. Und ja, jetzt kann man gespannt sein, welches Sloane Stephens dort auftaucht. Denn wir können uns ziemlich sicher sein, dass Goff eine gute Leistungen bringen wird.
Aber Elise Mertens wird auch nicht unzufrieden sein mit dieser Woche. Sie hat zum 17. Mal hintereinander die dritte Runde erreicht eines Grand Slam Turniers, hat im Moment den größten Streak, was das angeht. Und sie hat das Achtelfinale erreicht nach durchaus einer Verletzungsphase. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie durchaus sehr, sehr zufrieden nach Hause fahren wird.
Ja, da wird sie auch stolz drauf sein. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, sie ist eine der besten Doppelspielerinnen, die wir in den letzten Jahren gehabt haben. Und am Ende ist sie einfach dahingehend ein bisschen limitiert, dass sie nicht gut genug ist, um konstant Offensive zu spielen und nicht absolute Weltklasse in der Defensive ist. Und deswegen ist ihr, glaube ich, schwerfällt, da eine Balance zu finden, um gegen die allerbesten Spielerinnen zu bestehen.
Elise Mertens also ausgeschieden. Corrie Goff gegen Sloane Stephens wird ein Viertelfinale am Donnerstag sein. Das wird die Matches der beiden Herren-Matches dann umrahmen. Das andere Viertelfinale, was wir erleben werden, ist das zwischen Martina Trevisan und Leyla Fernandes. Eine von beiden hat das Viertelfinale bei den French Open schon erreicht. Und das ist nicht Leyla Fernandes, die letztes Jahr das Finale bei den US Open erreicht hat. Nein, es ist Martina Trevisan. Die hat heute gegen Aleksandra Sasnovic in einem wilden Match mit 7:6 und 7:5 gewonnen. Im ersten Satz haben beide ihr Return-Spiel gehalten. Es gab sehr, sehr viele Breaks und auch dieser Tiebreak war absurd, den gewann Trevisan mit 12:10. Auch der zweite Satz hätte eigentlich an Sasnovic gehen müssen, aber Trevisan kam zurück und hat am Ende mit 7:6 und 7:5 gewonnen und steht zum zweiten Mal nach 2020 im Viertelfinale. Was für eine Leistung für Trevisan, die ja von der wir auch nicht so richtig viel gesehen haben in den letzten Jahren, aber die durchaus ein tolles, ansehnliches Spiel hat.
Also mir gefällt das Spiel sehr gut, aber ich habe natürlich auch ein gewisse Voreingenommenheit für italienische Spieler und Spielerinnen. Das dürfte den meisten hier über die Jahre aufgefallen sein. Und sie ist auch eine Linkshänderin, also besser geht's ja eigentlich nicht. Und wir müssen eben sagen, sie hat ja damals das Viertelfinale in diesem Pandemiejahr erreicht. Und ich glaube, ihr Problem damals war, dass die Punkte, auch dadurch, dass das Ranking ja eingefroren war, nicht wirklich gereicht haben, um das groß zu ihrem Vorteil auszunutzen. Einfach weil es ja damals so waren, dass ganz viele Spieler und Spielerinnen ihren Positionen oben drin geblieben sind, obwohl sie die Punkte eigentlich nominell verloren haben. Und deswegen hat sie das nie so richtig für sich nutzen können. Und jetzt sind die Rankings aber wieder zurück zum Normal und sie wird jetzt vermutlich so in Richtung Top 30 gehen. Und das heißt zum Beispiel, dass sie bei den vielen kleinen Sandplatzturnieren dann im Sommer häufig an 1, 2, 3, 4 gesetzt sein wird und dann gehe ich mal davon aus, dass sie das für sich wird nutzen können. Denn sie hat sicherlich ein Spiel, das angreifbar ist, obwohl sie eine sehr gute Defensivspielerin ist. Aber sie bringt, glaube ich, genug Sachen mit, um eben wirklich auf so einem 250er-Level genug zu gewinnen. Und wenn wir uns jetzt heute das Match anschauen, eben, ich habe gesprochen von der Defensive, die wirklich gut ist, und sie bringt aber immer wieder überraschende Winner. Und eine Sache, die mir da bei den Statistiken dann auch aufgefallen war, es war auch von den Punkten, gewonnenen Punkten her ein wirklich enges Match, aber am Ende gab es einen großen Unterschied und das ist beim dritten Schlag passiert. Da hat Trevisan insgesamt 5 Winner gesetzt und 13 Unforced Errors bekommen von Sasnovic und bei Sasnovic, die hat einen Winner dort geschlagen, nur 7 Unforced Errors bekommen von Trevisan. Und das waren am Ende wirklich der Unterschied bei den gewonnenen Punkten und das war einfach Trevisan war da sicherer, die auch Winner unterzubringen. Und Sasnovic wollte häufig zu viel. Und das ist ja so ein bisschen die Geschichte von Sasnovic. Die kann einen sehr geradlinigen Stil spielen, aber die kann damit halt auch mal hinfallen. Und dann kommt sie nicht über die Ziellinie.
Sasnovic hat gegen Angelique Kerber besser gespielt, hat fehlerärmer gespielt. Heute hat sie sehr viele Fehler untergebracht. Wie gesagt, der erste Satz war insgesamt sehr fehlerhaft und es gab viele Breaks. Es war trotzdem unterhaltsam auf eine schöne Art und Weise, aber der erste Satz war halt schon sehr fehlerbehaftet. Der zweite Satz war dann so, dass Trevisan sich wieder reingekämpft hat und am Ende, ja, wie gesagt, siegreich hier ist und steht im Viertelfinale. Und sie trifft im Viertelfinale auf Leyla Fernandes. Die hat heute im Hardhitterin-Duell gegen Amanda Anisimova gewonnen. 6-3, 4-6, 6-3. Und ich habe letztes Jahr, als wir die US Open damals besprochen haben und Leyla Fernandes im Finale stand, habe ich damals gesagt, ich weiß nicht, ob dieser Stil, dieser Hoch-Agro-Stil von Leyla Fernandes, also nah an der Grundlinie stehen, die Bälle im Steigen nehmen, immer sehr häufig und sehr schnell auf den Winner gehend, ob das so durchhaltbar ist, ob das so wiederholbar ist. Sie hat gezeigt, es geht sogar auf Sand. Sie gewinnt gegen Amanda Anisimova, die meiner Meinung nach da heute die Favoritin war und steht im Viertelfinale und das völlig verdient. Leyla Fernandes hat einen besseren Weg seit den US Open genommen als Emma Raducanu. Das können wir so deutlich sagen.
Ja, nicht essentiell besser, aber sicherlich herausragendere Resultate. Sie hat ja auch das Finale in welche mexikanische Stadt war es? Jetzt fällt es mir leider nicht mehr ein.
Genau.
Im Februar, März gewonnen. Und dann eben hier, man muss ja sagen, vorher war die Sandplatzsaison jetzt nicht so überragend. Sie ist an guten Gegnerinnen gescheitert, aber hat nie das eine überragende Resultat gebracht. Hier dann jetzt allerdings nach dem Sieg gegen Belinda Bencic nochmal einen, kann man fast sagen, draufgesetzt gegen Anisimova. Und wir dürfen nicht vergessen, das war eine ganz enge Kiste. Am Ende waren da wirklich nur 4 Punkte zwischen den beiden. Und Fernandes war aber diejenige, die positiver und entschiedener war. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, Anisimova ist ja nun wirklich keine Stimmungskanone. Also die hat ja fast jedes Mal schlechte Laune, wenn ein Ball gegen sie läuft. Und das muss man dann bei Fernandes herausstreichen. Das war nicht der Fall. Und es war einfach so, nach einem guten ersten Satz von Fernandes hat Anisimova das Match mit ihrer Power übernommen. Und die ist extrem beeindruckend. Nur hat Fernandes dann nochmal einen Weg reingefunden. Und das war A, eben wirklich über diesen Glauben, das war das andere, dann wirklich, wie fehlerfrei sie die Bälle früh nehmen konnte, und das ist unglaublich schwer gegen die Power von Fernandes. Und dann, was sie sehr gut gemacht hat, war, wie sie die schlechte Beinarbeit, das müssen wir sagen, die schlechte Beinarbeit von Anisimova hier ausgenutzt hat. Das ist das Problem von Anisimova. Die kann auf dem Sand sehr gute Resultate haben, weil sie die Power hat. Und wir haben immer wieder, gerade über die letzten 15, 20 Jahre gesehen, es gibt Spieler und Spielerinnen, bei denen man vielleicht zu Anfang nicht denken würde, dass sie auf dem Sand gute Resultate haben werden, weil sie an sich zu langsam sind und die Beinarbeit nicht gut genug ist. Aber es geht eben doch, bis jemand kommt wie Fernandes, die das ausnutzen konnte. Und wir haben häufig genug gesehen, wie Anisimova sich recht unsicher zu den Bällen hierhin bewegt hat. Und das hat Fernandes einfach sehr gut ausgenutzt und konnte damit ja den Power-Nachteil, den sie einfach hat gegen jemand wie Anisimova, gegen die meisten gegen Anisimova haben, ausnutzen.
Aber wir können sagen, dass Anisimova, sollte sie dieses Level, dieses Niveau aufrechterhalten, durchaus eine Gefahr sein sollte für alle Spielerinnen auf Hartplatz.
Ich sehe sie auch als Top-10-Spielerin. Also es war ja einfach so, sie hatte den Durchbruch schon vor 3 Jahren eigentlich geschafft und dann kam ja diese super unglückliche Geschichte, wo ihr Vater gestorben ist und eben, das dürfen wir auch gar nicht kleinreden, und es hat halt 1,5, 2 Jahre gebraucht, 2 Jahre eigentlich de facto, bis sie sich wieder richtig gefangen hat. Und ich habe über die Beinarbeit gesprochen, die ist einfach nicht gut genug. Heißt nicht, dass sie nichts gewinnen kann. Im Gegenteil, ihre Schläge sind dafür herausragend. Man gucke sich diese technisch feine Rückhand an. Die Vorhand ist sehr gut. Sie wird immer Probleme haben mit Gegnerinnen, die sie beschäftigen können, die in der Lage sind, sie wirklich ans Laufen zu bringen. Nur das muss man halt auch erstmal hinbekommen. Und Fernandes hat das heute geschafft, aber wir haben auch bei diesem French Open gesehen, das ist eher eine Ausnahme, dass jemand das schafft.
Leyla Fernandes also in diesem Viertelfinale gegen Martina Trevisan, und wir haben dann noch Corey Gauff gegen Sloane Stephens. Also da ist eine ganze Menge drin, auch in diesen Viertelfinals, auch wenn die ganz großen Namen nicht mehr dabei sind. Die beiden höchstgesetzten Spielerinnen, die werden morgen dann an den Start gehen. Jessica Pegula gegen Irina Camilla Bigou, Iga Swiatek gegen Jinwen Zhang. Veronika Kudermetova spielt dazu noch gegen Madison Keys. Und Daria Kasatkina gegen Camilla Giorgi. Auf Kasatkina gegen Giorgi bin ich so gespannt. Hättest du einen Tipp, wer das gewinnt morgen?
Im Moment gehe ich von Kasatkina aus. Die geht ja sehr souverän hier durchs Turnier. Ich meine, ich glaube, die hat weniger Spiele bisher abgegeben als Swiatek, wenn ich jetzt nicht ganz falsch geguckt habe. Und im Moment ist sie einfach wirklich in der Lage, hier die Matches über ihre Vorhand zu dominieren. Also ich glaube, dass sie am Ende Camilla Giorgi ein Bein stellen wird. Und ich kann mir übrigens auch vorstellen, dass Swiatek morgen nochmal unter Druck geraten wird. Aber gucken wir uns das mal an.
Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Wir haben morgen Veronika Kudermetova gegen Madison Keys um 12 Uhr in der Day-Session auf dem Chatrier. Danach Holger Rühne gegen Stefanos Tsitsipas. Dann Iga Swiatek gegen Jinwen Zhang. Und dann in der Night-Session Marin Cilic gegen Daniil Medvedev. Auf dem Suzanne Longlen Daria Kasatkina gegen Camilla Giorgi um 11 Uhr. Kaspar Ruud gegen Hubert Hurkacz danach Jessica Pegula gegen Irina Camilla Bigou und Andrei Rublev gegen Jannik Sinner dann spätabends. Es ist nicht das, was wir heute erlebt haben, aber ich finde, es sind 8 sehr interessante Matches, die wir morgen erleben.
Naja, und vor allem, wenn wir uns jetzt mal angucken, Rublev gegen Sinner, nein, da steht für beide wirklich schon viel auf dem Spiel. Das sind eben zwei, die im Moment so in der vielleicht dritten Riege unterwegs sind und die unbedingt mal den Durchbruch nach oben schaffen wollen. Beide, ich meine, Sinner hat eigentlich, wenn man drauf guckt, ein sehr gutes Jahr. Und gewinnt viele Matches, hat 4, 5 Niederlagen, die sind eigentlich alle gegen Topspieler gekommen. Aber man hat bei ihm immer noch das Gefühl, der hängt immer noch ein Stück hinter der Gruppe um Medvedev, Zverev und Tsitsipas. Und der wird ein großes Slam-Resultat brauchen, um da reinzuspringen in diese Gruppe. Und Rublev, ja, der hat sich so ein bisschen eingerichtet, ne, in den Top 10, aber der ist keine große Gefahr für die Top 5. Und ich glaube, er hat eigentlich das Spiel, um bei den French Open weit zu kommen. Nur wird er dafür eben Sinner besiegen müssen. Also hier kann ich mir ein enges Spiel vorstellen und beide könnten dann ja auch noch das Pech haben, gegen Medvedev zu spielen, der sich bei diesem French Open auch noch als relativ große Hürde herausstellt. Also gucken wir mal. Für beide trotzdem, glaube ich, ein sehr wichtiges Match.
Und dann haben wir jetzt noch das Ergebnis von Karen Khachanov gegen Carlos Alcaraz. Alcaraz hat am Ende Karen Khachanov keine Chance gelassen. In drei Sätzen hat Alcaraz gewonnen und das war ja durchaus klar. 6-1, 6-4, 6-4 heißt es am Ende für Alcaraz. Das, was wir vorhin schon besprochen haben, Alcaraz kann einfach fast alles besser als Khachanov.
Ja, und er kann das Besondere. Ich meine, wir müssen ganz kurz eingehen auf Mitte des dritten Satzes, wo Khachanov sich das Break, meine ich, zurückholt, nachdem Alcaraz früh mit einem Break im dritten Satz geführt hatte. Und Alcaraz schafft das sofortige Rebreak, unter anderem mit einem, ja, mit einem Tweener-Winner, den er als Lob über den Kopf von Khachanov spielt, der ja nun auch durchaus eine gewisse Körpergröße hat, und das Publikum ist absolut steil gegangen, natürlich auch völlig zurecht. Und das ist, was ihn auszeichnet, dass er wirklich einfach das Besondere auspacken kann, wenn es sein muss. Und es wirkt bei ihm relativ routiniert, weil er es eben so oft tut. Und das ist, warum alle im Moment so aufgeregt sind, wie gut Carlos Alcaraz ist und noch werden könnte.
Carlos Alcaraz also jetzt gegen Alexander Zverev im Viertelfinale. Das andere Halbviertelfinale ist Novak Djokovic gegen Rafael Nadal. Und jetzt können wir wirklich sagen, so haben wir es uns vorher aufgemalt.
Ja, ist natürlich jetzt keine Riesenüberraschung, dass er am Ende so gekommen ist.
Ja.
Trotzdem ist die Freude zu Recht groß.
Die Freude ist zu Recht groß. Am Dienstag werden wir natürlich dann darüber sprechen, hier bei Chip in Charge auf meinsportpodcast.de und den Tag bilanzieren. Morgen gibt es auch wieder einen Podcast. Dann werden wir die untere Hälfte bei den Herren und die obere Hälfte bei den Frauen dann besprechen. Und ja, wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen, Rezensionen auf Spotify und iTunes. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast Re-Evolution. Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.